Auch ich begrüße euch ganz herzlich. Ich bin der Jonas. Mach mir mal eben die Stoppuhren, damit ich nicht zu lange predige. Ich bin der Verlobte von der wundervollen jungen Dame, die gerade Klavier gespielt hat. Komme aus Norddeutschland, aus Schleswig-Holstein. Genau, für die, die mich noch nicht kennen, jedes Mal, wenn ich hier bin, sind irgendwie ein paar neue Gesichter vor Ort. Das ist schön. Ja, was gibt es zu mir zu sagen? Ich studiere momentan Medizin-Ingenieurwesen und plane zu heiraten und bin etwas zerstreut, das muss man auch sagen. Eigentlich hatte ich meinen Sonntagsanzug mir hingehängt und wollte den mitnehmen und dann habe ich ihn aber leider zu Hause vergessen und jetzt stehe ich hier in Jeans vor euch und Turnschuhen, aber ich hoffe, das tut dem Ganzen der Botschaft keinen Abgrund. Ich möchte mit euch gerne über Noah sprechen, die Botschaft des Noah. Ist die Predigt. Und vor der Predigt möchte ich noch kurz sagen, ich tendiere manchmal recht laut zu reden. Es liegt daran, dass ich begeistert bin von dem, was ich gelernt habe und was ich euch weitergeben darf. Und wir haben einen in unserer Gemeinde. Ich merke immer, wenn ich zu laut rede, er fängt an, sich die Ohren zuzuhalten. Also wenn ich zu laut rede, dürft ihr gerne einfach irgendwie kurz Hand heben oder so. Ich habe Victor schon gesagt, er macht dann das Mikrofon leiser. 1. Mose Kapitel 6. Die Botschaft des Noah. Und wir wollen die Verse 1 bis 22 lesen, um den Kontext zu betrachten, wollen uns dann aber speziell um die Verse 5 bis 12 kümmern. 1. Mose Kapitel 6, ich lese ab Vers 1 das ganze Kapitel. Und es geschah, als die Menschen begannen, sich zu vermehren auf der Fläche des Erdbodens und ihnen Töchter geboren wurden, da sahen die Söhne Gottes, die Töchter der Menschen, dass sie gut waren, und sie nahmen sich von ihnen allen zu Frauen, welche sie wollten. Da sprach der Herr, mein Geist soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch Fleisch ist. Und seine Tage sollen 120 Jahre betragen. In jenen Tagen waren die Riesen auf der Erde und auch danach. Als die Söhne Gottes zu den Töchtern der Menschen eingingen und sie ihnen Kinder gebaren. Das sind die Helden, die in der Vorzeit waren, die berühmten Männer. Und der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf der Erde groß war und alles Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf der Erde gemacht hatte. Und es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. Und der Herr sprach, ich will den Menschen, den ich geschaffen habe, von der Fläche des Erdbodens auslöschen, vom Himmel bis zum Vieh, bis zu den kriechenden Tieren und bis zu den Vögeln des Himmels, denn ich habe es bereut, dass ich sie gemacht habe. Noah aber fand Gunst in den Augen des Herrn. Dies ist die Generationsfolge Noahs. Noah war ein gerechter Mann. Untadelig war er unter seinen Zeitgenossen. Noah lebte mit Gott und Noah hatte drei Söhne, Sem, Ham und Japhet. Die Erde aber war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben, denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Da sprach Gott zu Noah, das Ende allen Fleisches ist vor mich gekommen, denn die Erde ist durch sie erfüllt von Gewalttat. Und siehe, ich will sie verderben mit der Erde. Mache dir eine Arche aus Gopherholz. Mit Zellen sollst du die Arche machen und sie von innen und von außen mit Pech verpichen. Und so sollst du sie machen. 300 Ellen sei die Länge der Arche, 50 Ellen ihre Breite und 30 Ellen ihre Höhe. Ein Dach sollst du der Arche machen, und zwar nach der Elle sollst du sie von unten nach oben fertigstellen. Und die Tür der Arche sollst du in ihrer Seite anbringen. Mit einem unteren, einem zweiten und dritten Stockwerk sollst du sie machen. Denn siehe, ich bringe die Wasserflut über die Erde, um alles Fleisch unter dem Himmel, in dem Lebensodem ist, zu vernichten. Alles, was auf der Erde ist, soll umkommen. Aber mit dir will ich meinen Bund aufrichten. Und du sollst in die Arche gehen, du und deine Söhne und deine Frau und die Frauen deiner Söhne mit dir. Und von allem Lebendigen, von allem Fleisch sollst du je zwei von allen in die Arche bringen, um sie mit dir am Leben zu erhalten. ein männliches und ein weibliches sollen sie sein. Von den Vögeln nach ihrer Art und von dem Vieh nach seiner Art, von allen kriechenden Tieren des Erdbodens nach ihrer Art. Je zwei von allen sollen zu dir hineingehen, um am Leben zu bleiben. Und du nimm dir von aller Speise, die man isst, und sammle sie bei dir, dass sie bei dir und ihnen zur Nahrung dient. Und Noah tat es. Nach allem, was Gott ihm geboten hat, so tat er. Wir haben drei Punkte, die wir heute angucken wollen. Das erste ist die Menschheit als Beispiel eines gottlosen Lebens oder verdorbenen Lebens ohne Gott. Die Frage ist, was bedeutet verdorben? Und wir Christen sind manchmal wirklich Helden darin, Wörter in den Mund zu nehmen, von denen wir gar keine Ahnung haben, was sie eigentlich bedeuten. Deswegen ist mein Ziel mit euch, eine Definition von dem Wort verdorben auszuarbeiten, damit wir erkennen, wie bösartig die Menschheit zur Zeit Noahs war, um dann auch zu sehen, wie Noah in dieser Zeit gelebt hat. Nun, was machen wir, wenn wir Definitionen von Wörtern aufstellen wollen? Wir gehen in die Bibel und gucken, wo das hebräische Wort hier für verdorben, in Vers 11 und Vers 12, wieder vorkommt, gucken, in welchem Kontext es benutzt wird und versuchen daher dann eine, sage ich mal, Definition herzuleiten. Dass die Erde verdorben war, ist klipp und klar. Es wird dreimal hintereinander erwähnt, falls euch das aufgefallen ist. Ja? Vers 11 und Vers 12. Die Erde war verdorben vor Gott und die Erde war erfüllt mit Gewalttat. Und Gott sah die Erde und siehe, sie war verdorben. Denn alles Fleisch hatte seinen Weg verdorben auf Erden. Dreimal. Und es ist offensichtlich, ich will mich hier nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber die Erde war verdorben, okay? So, was bedeutet das jetzt? Nun, ich bitte euch einmal zu Hesekiel 20 aufzuschlagen. Dort kommt das Wort nämlich nochmal vor. Und ich weiß, offiziell müssten wir alle Stellen nachgucken, wo dieses Wort, der hebräische Wort heißt Sahat, vorkommt. Und gucken, in welchem Kontext es benutzt wird. Ich möchte jetzt mich nur auf Hesekiel 20 beschränken und daraus dann eine Definition herleiten und die bitte dann auch eintragen in dieses Wochenblatt, was Victor ausgedruckt hat. Hesekiel 20, das Wort Sahat, kommt in Vers 44 vor. Dort lesen wir Hesekiel 20, Vers 44. Und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mit euch handle um meines Namens willen und nicht nach euren bösen Wegen und nach euren Sahat-Taten. Haus Israel, spricht der Herr, Herr. Nun, jetzt müssen wir natürlich gucken, was ist der Kontext dieses Verses? Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, hat sein Volk einst aus Ägypten herausgeführt, um es zu befreien. Und nach dieser Herausführung führte Gott durch Mose das Volk an den Berg Israel, an den Berg Sinai. Und an dem Berg Sinai offenbart sich Gott seinem Volk, indem er vom Berg Sinai herunterläuft. Ja, wir sehen, der Berg Sinai wird beschrieben, geht in Rauch auf, die Erde bebte, es war Hörnerschall. Und Gott spricht zu seinem Volk. Und was sind die ersten Worte, die er sagt? Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Wir lesen das in 2. Mose 20, ja? Das war Gottes Anspruch. Hey Leute, ich habe euch gerettet. Denkt daran, dass ich euer einziger Gott bin. Ich bin der, der alles bewirkt hat, was euch zum Guten widerfahren ist. Und in Hesekiel 20 sagt Gott das auch. In Kapitel 20, Vers 5. Und sage zu ihnen, so spricht der Herr, An dem Tag, als ich Israel wählte, da erhob ich meine Hand der Nachkommenschaft des Hauses Jakob zum Schwur und gab mich ihnen im Land Ägypten kund und erhob meine Hand zu ihnen zum Schwur und sprach, ich bin der Herr, euer Gott. Okay. Gottes Anspruch an das Volk Israel war immer, der alleinige Gott, der alleinige Retter zu sein. Und wenn wir die Geschichte von Israel auch ein bisschen kennen, sehen wir, dass das dem Volk Israel eigentlich nicht sehr gut gelungen ist. Und das ist so ein bisschen das Resümee aus Hesekiel 20. In Vers 8 hält Gott dem Volk vor, ich lese Vers 8, Hesekiel 20, Vers 8, aber sie waren widerspenstig gegen mich und wollten nicht auf mich hören. Keiner warf die Scheusale weg, an denen seine Augen hingen. Und die Götzen Ägyptens verließen sie nicht. Da gedachte ich, meinen Grimm über sie auszugießen, meinen Zorn an ihnen zu vollenden, mitten im Land Ägypten. So was wirft Gott seinem Volk vor? Hey, ihr habt die Götter Ägyptens nicht verlassen. Mein Anspruch war, ich bin der alleinige Gott. Aber ihr lauft immer noch den Göttern Ägyptens nach, aus deren Land ich euch gerettet habe, wo es euch auch nicht gut ging. Nun, wir wissen alle, dass die Wüstengeneration nicht in das Land eingehen konnte aufgrund ihres Ungehorsams. Die Generation danach konnte es. Und jetzt könnte man denken, hey, die Generation danach ist vielleicht besser. Aber wir lesen dann auch in Vers 28, Hesekiel 20, Vers 28, als ich sie in das Land gebracht, das ich ihnen zu geben in meine Hand zum Schwur erhoben hatte, wählten sie sich jeden hohen Hügel und jeden dicht belaubten Baum aus und opferten dort ihre Schlachtopfer und gaben dort ihre widerwärtigen Opfergaben und brachten dort ihren wohlgefälligen Ruch dar und spendeten ihre Trankopfer. Also selbst nachdem das Volk in das Land eingegangen ist, hat sich nicht viel verändert. Es werden immer noch Götzen angebetet. Gott ist immer noch nicht anerkannt als der alleinige Gott, als der alleinige Retter. Das Resümee des Ganzen ist, ihr müsst aus diesem Land raus, ins Exil. Und jetzt kommt Gott und sagt, deswegen ist Hesekiel auch so schön, Gott kommt und sagt, ihr habt Sahat-Taten verbracht, ja, verderbenbringende Taten. Aber ich handle mit euch um meines Namens willen. Okay? Ich handle nicht so mit euch, wie ihr es verdient habt, sondern um meines Namens willen. Und ich kann euch nur ermutigen, das Buch Hesekiel mal zu lesen, weil was ist so wichtig an Hesekiel? Hesekiel geht alles um Erkenntnis Gottes. Es wird so oft gesagt, ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Ich glaube ungefähr, also etwas über 30 Mal. Ich bin einmal durch Hesekiel gegangen und habe mir das alles markiert. Vers 38, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Vers 42, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Und dann Vers 44, und ihr werdet erkennen, dass ich der Herr bin. Wenn ich mit euch handle, um meines Namens willen, und nicht nach euren bösen Wegen und nach euren Sahataten. Die Sahataten bei Israel waren der Götzendienst. Waren nicht das Anerkennen Gottes als alleinigen Gott und Retter, sondern das Anbeten nach ihren Vorstellungen und Weisen. Und aus diesem Ganzen habe ich jetzt eine Definition hergeleitet. Wer mitschreiben möchte, darf das gerne tun. Die Definition für Sahat-Leben, verdorbenes Leben, ist die Summe der Taten eines Menschen, die wissentlich dem Willen und Wesen Gottes widersprechen, und ich lese sie erstmal vor, dann könnt ihr mitschreiben, und in seinen eigenen Interessen begründet sind, welche aber den Eigenschaften und der Natur Jahwes entgegengerichtet sind, sodass sein Name entweiht wird und ihm die Ehre genommen wird. Okay, langsam. Die Summe der Taten eines Menschen. Okay, Israel war in der Summe der Taten, die sie getan haben, nicht das, was Gott sich gewünscht hat. Sie haben wissentlich sich dem Wesen und Willen Gottes widersetzt, okay, Gott hat ihnen gesagt, ich bin der Herr, euer Gott. Das Volk Israel hat gesagt, nee, wir opfern noch anderen Leuten. Also, Die Summe der Taten eines Menschen, die wissentlich dem Willen und Wesen Gottes widersprechen. Und in seinen eigenen Interessen begründet sind. Israel hat sich selber Götzen gemacht, okay, oder auch selber entschieden, welchen Götzen sie anbeten. Wir haben Baal, wir haben die Aschera-Standbilder, wir haben irgendeinen Gott, dem noch die Kinder geopfert wurden. Ja, also sie haben sich immer selber ihre Götzen ausgesucht. Also, die Summe der Taten eines Menschen, die wissentlich dem Willen und Wesen Gottes widersprechen und in seinen eigenen Interessen begründet sind, welche aber den Eigenschaften und der Natur Jahwes entgegengerichtet sind. Es geht nicht um Gott, es geht darum, was ich will. Meine Anbetung, mein Gott, meine Opfer. Sodass sein Name entweiht wird und ihm die Ehre genommen wird. Und das lesen wir in Vers 39. Ihr aber, Haus Israel, so spricht der Herr, Herr, geht doch hin, dient ein jeder seinen Götzen. Aber nachher solltet ihr wirklich nicht auf mich hören, dann werdet ihr meinen heiligen Namen nicht mehr entweihen mit euren Gaben und mit euren Götzen. Okay, ich lese noch einmal die Definition vor und dann machen wir weiter. Weil sie doch etwas lang ist, aber ich denke, es ist so wichtig. Hey, was bedeutet verdorben? Okay, die Summe, verdorbenes Leben, die Summe der Taten eines Menschen, die wissentlich dem Willen und Wesen Gottes widersprechen und in seinen eigenen Interessen begründet sind, welche aber den Eigenschaften und der Natur Jahwes entgegengerichtet sind, sodass sein Name entweiht wird und ihm die Ehre genommen wird. Nun, nachdem wir das geklärt haben, können wir zurück zu 1. Mose 6. War zu schnell? Okay. Dann schicke ich das in die Gruppe und schicke es Andreas und er schickt es in die Gemeindegruppe. Und dann könnt ihr das nochmal in Ruhe aufschreiben. Okay, wir machen weiter. Nun, verdorbenbringende Taten. Wie zeigt sich das zur Zeit Noahs? Wie war die Menschheit zur Zeit Noahs? Sie war verdorben und wie zeigt sich das? Nun, die Bibel gibt uns leider über die Zeit Noahs, wie die Leute gelebt haben, ein paar Auskünfte, aber die sind nicht super genau. Deswegen, wir sehen in Vers 5, 1. Mose 6, Vers 5, das Sinnen des Herzens war böse, die Handlungen waren böse und die Erde war gefüllt mit Gewalttat. Okay, diese drei Sachen, das sind die drei Sachen, die zur Zeit Noahs die Menschheit ausgezeichnet hat. Wie sie ihr gottloses Leben gezeigt haben. Sie hatten böse Gedanken des Herzens, sie haben böse Handlungen vollbracht. Ja, das sehen wir in Vers 5. Und dann, sie waren voller Gewalttat, Vers 11. Die drei Sachen. Die Gedanken der Herzen waren böse, die Handlungen waren böse und es herrschte Gewalttat. Die Bibel gibt uns weniger Details über die Zeit damals. Nun, wir wissen auch, dass die Handlungen böse waren, weil die Söhne Gottes zu den Frauen der Menschen eingingen. Das scheint auch eine Tat zu sein, die Gott verurteilt und die ihm nicht gefällt. Aber das bedeutet, also, die haben einfach gemacht, was sie wollten damals, okay? Ihre Anbetung, ihre Sachen, was sie machen wollten, das hat sie verdorben gemacht vor Gott. Böse, also das hebräische Wort, die böse Taten, ra, bedeutet übel gesinnt, von den Sitten verwahrlost, bösartig. Und das Resultat des Ganzen war, Gott hatte Mitleid bis ins Herz hinein. Wir lesen das in Vers 6. Und es reute ihn bis in sein Herz hinein. Nun jetzt ist die Frage, jetzt ist die Frage, wie haben denn die Leute damals gelebt? Weil ich meine, mit Gewalttat und böse Gedanken und böse Taten, das gibt uns jetzt nicht super viel her. Nun, im Neuen Testament wird nochmal die Zeit Noahs aufgegriffen und ich würde euch bitten, einmal zu Matthäus 24 zu schlagen. Matthäus 24 und wir lesen die Verse 37 bis 39 und dann möchte ich einen Punkt dazu machen und dann müssen wir auch weitermachen, sonst werden wir nicht fertig. Zu Hause ist das immer so, dann mache ich eine Predigtreihe aus dem Ganzen, aber hier kann ich das nicht machen. So, Matthäus 24, die Verse 37 bis 39. Matthäus 24, die Verse 37 bis 39. Aber wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. Okay, wie zeichnete sich die Zeit bei Noah aus? Wie zeichneten sich die Leute aus? Wie werden sie hier beschrieben? Sie haben geheiratet, verheiratet, gegessen und getrunken. Eigentlich ganz normale Sachen. Also nichts, was wir heute nicht auch tun würden. Und Jesus sagt in seiner Rede hier, hey, so wie das damals war und auf einmal kam die Flut, so wird es auch beim Sohn des Menschen sein. Alle werden ihr ganz normales Leben führen und dann kommt die Ankunft des Sohnes des Menschen. 1. Punkt. War die Menschheit als Beispiel eines verdorbenen Lebens ohne Gott. 2. Punkt. Die Menschheit als Beispiel eines, Noah als Beispiel eines gesegneten Lebens mit Gott. Okay, jetzt wird's spannend. 1. Mose 6 wieder. Noah hat, wie die Menschheit zur Zeit Noahs drei Eigenschaften hatte, die sie ausgezeichnet haben, hat Noah auch drei Eigenschaften, falls es euch aufgefallen ist. In 1. Mose 6, ich lese ab Vers 9, dies ist die Generationsfolge Noahs. Noah war ein gerechter Mann, untadelig war er unter seinen Zeitgenossen und Noah lebte mit Gott. Diese drei Sachen, gerecht, untadelig und lebte mit Gott. Nun, jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das? Was bedeutet das, wenn jemand gerecht, untadelig und mit Gott lebt? Nun, das Wort, das hebräische Wort für gerecht bedeutet so viel wie, bedeutet nicht unbedingt das, was Paulus sagt, wenn er in Römer über gerecht spricht. Okay? Wenn Paulus sagt in Römer, hey, dieser Mensch ist gerecht, dann meint es immer ohne Sünde. Ja, ohne Sünde vor Gott stehend. Aber hier geht es eher um das Miteinander, okay? Wie Noah unter seinen Zeitgenossen ankam. Ja, er kam unter seinen Zeitgenossen gerecht und untadelig an. Das hebräische Wort Tzadak, gerecht, bezeichnet ein Verhalten, das dem ethischen Standard der Gemeinschaft entspricht, wobei stärker das soziale und moralische Miteinander als an eine gerichtliche Situation zu denken ist. Okay, gut. Was kann uns das aussagen? Nun, Noah war gerecht unter seinen Zeitgenossen. Bedeutet, wir stellen uns vor, Noah war auf dem Markt und hatte einen Sack mit 10 Kilogramm Nudeln. Wenn jetzt jemand zu Noah kam und diesen Sack kaufen wollte, hat Noah nicht gesagt, also waren in diesem Sack nicht 9,8 Kilogramm Nudeln und Noah hat sie als 10 Kilogramm verkauft. Und er hat auch nicht irgendwie die Waage genommen und auf einmal mit den Gewichten herumgefuscht, sodass auf einmal der 10 Kilogramm Sack 12 Kilogramm wog und so seine Leute betrogen, sondern er war ehrlich und offen und handelte moralischen Maßstäben entsprechend. Wenn Noah gesagt hat, da sind 10 Kilo drin, wussten alle, da sind 10 Kilo drin. Wenn Noah gesagt hat, ich werde das und das tun, wussten alle, Noah würde das tun. Noah war in seinem Verhalten moralischen und ethischen Handlungen eingeordnet. Okay? So hat er gehandelt. Gut, tadellos, das hebräische Wort bedeutet fast wörtlich, im Gericht nicht anklagbar sein, okay? Noah hatte sich bemüht, einen 10-Kilogramm-Sack als 10-Kilogramm-Sack zu verkaufen. Weil er das getan hat, fand keiner irgendwas an ihm, wo Noah ein falsches Zeugnis gegeben hatte, wo Noah sich nicht korrekt verhalten hat. Sondern unter seinen Zeitgenossen lebte er wie jemand mit einer Vorbildfunktion. Okay? Keiner konnte irgendetwas finden, wo Noah einen Fehltritt getan hat. Weil das, was er getan hat, war makellos, tadellos. Die Bibel gibt uns recht wenig Menschen, oder beschreibt noch recht wenig Menschen, die auch gerecht und tadellos waren. Okay? In Bezug auf das Miteinander mit der Umgebung. Weil viele hatten am Ende irgendwie immer ein oder zwei Fehltritte, die ihnen zum Verhängnis geworden sind. Okay? David hatte, ja, Bathseba und Uriah, das ist klar. So, das heißt, David war in seinen Handlungen nicht fehlerlos gerecht, obwohl David so ziemlich der Heftigste war. Aber die Bibel gibt uns in Hesekiel, und wir werden leider nicht die Zeit haben, das nachzugucken, aber Hesekiel 14 gibt uns die Bibel drei Leute, die sehr gerecht waren, okay, die um ihrer Gerechtigkeit willen bei einer sehr schlimmen Hungersnot gerettet werden würden. Und alle diese drei Menschen hat ausgezeichnet, dass sie im Umgang mit ihrem Nächsten gerecht und tadellos waren und moralisch richtig gehandelt haben. Und diese drei Leute sind Noah, Daniel und Hiob. Okay, im Hauskreis wird die erste Frage sein, wie waren Noah und Daniel gerecht und tadellos? Wie können wir das in ihrem Leben sehen? Das könnt ihr euch dann damit beschäftigen. Okay, ein bisschen Daniel lesen, ein bisschen Hiob lesen und dann gucken, hey, wie können wir das in unser Leben anwenden? So wie Noah gerecht und tadellos waren, waren auch diese beiden gerecht und tadellos und das hat sie vor Gott ausgezeichnet. Noah konnte hier in diesem Fall, in 1. Mose 6, durch seine Gerechtigkeit seine Familie retten. In Hesekiel 14 werden wir sehen, dass es nicht der Fall gewesen ist. Und dann, Noah lebte mit Gott. Noah lebte mit Gott. Chalak ist das hebräische Wort. Bedeutet mit Gott hin und her gehen. Ich bin hier, Gott ist bei mir. Ich bin hier, Gott ist bei mir. In allen möglichen Lebenssituationen sich der Präsenz Gottes bewusst sein. Chalak. Ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, aber ich versuche es mal. Okay. Noah ging beständig, okay, beständig gehen, wandeln mit Gott. Ihm war der Herr präsent im Alltag. Er trachtete danach, den Willen Gottes zu tun und treu zu handeln, den Maßstäben Gottes entsprechend. Es gibt noch einen vorher, über den auch gesagt wird, in Kapitel 5, dass er beständig ging, nämlich Henoch. Okay, Henoch war auch jemand, der mit Gott wandelte, ja, beständig ging. Das ist eine sehr große Auszeichnung für einen Menschen. Die drei Sachen. Noah war gerecht und tadellos. Diese beiden beziehen sich eher auf das Untereinander. Und Noah lebte mit Gott. Das hat ihn ausgezeichnet. Letzter Punkt. Der Gehorsam Noahs als Verkündigung der Gerechtigkeit. Noah, jetzt ist die Frage, hey, wie gehe ich beständig mit Gott hin und her in meinem Leben? Wie kann ich das machen? Das ist die Frage. Die Geschichte Noahs gibt uns nicht so viel her. Aber wir lesen zwei Stellen, die sehr klar darüber Auskunft geben, wie es bei Noah aussah, dass er beständig mit Gott hin und her ging. Noah zeigte, dass er beständig mit Gott hin und her ging durch seinen Gehorsam. 1. Mose 6, Vers 22. Und Noah tat es nach allem, was Gott ihm geboten hatte, so tat er. Und wir lesen dasselbe nochmal in 7, Vers 5. Und Noah tat nach allem, was der Herr ihm geboten hatte. Noah zeichnete sich vor Gott durch seinen Gehorsam aus. Und dann gibt es noch eine letzte Stelle, die wir gemeinsam angucken wollen, nämlich 2. Petrus 2, Vers 5. Noah zeichnete sich durch seinen Gehorsam aus. Und 2. Petrus 2, könnt ihr einmal aufschlagen, wir wollen auch nur den Vers 5 lesen, beschreibt Noah als einen bestimmten Menschen. 2. Petrus 2, Vers 5. Und wenn er, Gott, die alte Welt nicht verschonte, sondern nur Noah, den Prediger der Gerechtigkeit. Griechische Wort für Prediger, Herold. Weiß jemand noch, was ein Herold ist? Jemand, der von einer autoritären Person eine Nachricht empfangen hat und diese dann weitergibt an der anderen. Ein Ausrufer. Nun, was hat Noah ausgerufen? Gerechtigkeit. Nun, was bedeutet Gerechtigkeit? Das griechische Wort, und das bedeutet, Noah hat quasi im Bundesrahmen mit Gott ethisch richtig gehandelt. Okay? Er hat sich an die bestehenden Verhältnisse und Vereinbarungen mit Gott gehalten. Das bedeutet hier das Wort Gerechtigkeit. Okay? So, jetzt ist die Frage: Wie konnte Noah ein Ausrufer der Gerechtigkeit sein? Weil in 1. Mose 6 und auch 7, wir lesen Noah nie irgendwas sagen. Wir lesen ihn nie irgendwie kommunizieren mit den Menschen. Nun, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, erstens, er hat gesprochen mit den Menschen. Und durch sein Reden hat er Gerechtigkeit verkündet. Die zweite Ansicht, von der ich eher überzeugt bin, oder die ich eher für wahrscheinlich halte, nach meinem Studium bisher, ist, dass Noah durch seine Taten Gerechtigkeit verkündet hat. So wie er gehandelt hat, war er ein Zeugnis für die Menschen zu der Zeit damals. Ist das klar, ja? Noah zeigte durch sein Leben seinen Schöpfer. Durch sein Verhalten wurde Noah ein Ausrufer der Gerechtigkeit. Wirst du durch dein Verhalten ein Ausrufer der Gerechtigkeit? Wenn Menschen in dein Leben schauen, können sie sehen, dass du in einem Bund mit dem lebendigen Gott bist. Oder bist du auch jemand, der sich wie die Verdorbenen damals ausgezeichnet hat? Die verdorbenen Menschen. Wenn Menschen in dein Leben schauen, können sie sehen, dass du in dem Bund mit dem lebendigen Gott bist. Und wenn ja, wie? Darüber dürft ihr euch Gedanken machen bis zum Hauskreis. Das wird auch eine Frage sein. Noah verkündete durch sein Leben sein Verhältnis zu Gott. Verkündigst du durch dein Leben dein Verhältnis zu Gott? Ich möchte schließen mit einem Zitat, was ich in meiner Zeit in den USA gehört habe und aufgeschrieben habe. People don't need you to preach a sermon, they need you to live a sermon. Die Menschen brauchen keine Predigt erzählt, sie brauchen eine Predigt gelebt. Ich würde sagen, wir beten noch zum Abschluss und dann, ihr dürft sitzen bleiben, gebe ich ab das Wort. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, wir preisen deinen Namen und danke, dass du uns Menschen als Vorbild gegeben hast in deinem Wort. Und hilf uns wirklich, Ausrufer von deiner Gerechtigkeit zu sein. Amen.